Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur.
Hallo und guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Michael Gleich und in der heutigen Folge geht es um Rhythmus und Pause. Wenn man von der Dramaturgie einer Veranstaltung spricht, weckt das ja bereits Assoziationen von Komposition oder Konzert. Meiner Beobachtung nach werden diese Aspekte jedoch bei Kongressen, Tagungen, Fachveranstaltungen viel zu oft vernachlässigt. Welcher Rhythmus von Plenum und Kleingruppen dient den Menschen und den Zielen des Events? Was kann Pause mehr sein als ein notwendiges Tribut an die Biologie, für das man eine Flut von Vorträgen unterbrechen muss? Was wäre eine organische Form von Zeitplanung, die sinnvoll für die Teilnehmenden ist? Darüber möchte ich mit einem der renommiertesten Zeitforscher sprechen, mit Jonas Geißler. Er hat Soziologie und Medienmanagement studiert, arbeitet als Berater und Coach, gibt Workshops und hält Vorträge. Für das Thema Zeit tickte schon sein Vater Karl-Heinz Geißler, mit dem er zusammen unter anderem das Buch Time is Honey verfasst hat. Herzlich willkommen, Jonas, und schön, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst.
Ja, danke für die Einladung.
Als ich dich angefragt habe, per E-Mail hast du zurückgeschrieben, du spürst eine positive Resonanz auf den Podcast. Warum?
Also, was mich immer berührt, ist, wenn es eine persönliche Ansprache ist. Ich versuche, berührungsoffen zu sein. Das ist ja quasi ein wichtiges Element, um Resonanzerfahrungen zu machen. Das gelingt mir nicht immer, aber ich versuche es. Wenn man so seine 57 Mails durchforstet, ist es ja eher ein Zustand, in dem man nicht so resonanzoffen ist. Und dann ist da aber irgendwie durch eine persönliche Ansprache, woran genau das liegt, vermag ich gar nicht so zu sagen, aber das ist etwas, was so zwischen den Zeilen schwingt. Mhm. Und das hat mich angesprochen.
Ja, danke. Das war jetzt die Überraschungsfrage. Denn eigentlich wollte ich anfangen mit einem Zitat von Konfuzius, das du gut kennst. Wir haben zwei Leben und das zweite beginnt in dem Moment, wenn wir begreifen, dass wir nur eines haben. Das kann ja nach meiner Wahrnehmung ein Anstoß zu bewusstem Erleben im Hier und Jetzt sein, aber es kann ja auch Druck erzeugen, möglichst viel in dieses Leben reinzupacken. Und es gab da mal einen Buchtitel, Leben als letzte Gelegenheit. Und das könnte man ja so auffassen, jede Minute nutzen als Teil dieser Selbstoptimierung. Wie aber verstehst du diesen Satz von Konfuzius?
Ich verstehe ihn erstmal so, dass in der Akzeptanz der eigenen Endlichkeit, der eigenen Lebenszeit, ein wesentlicher Schlüssel für ein gelingendes Leben liegt. Und gelingendes Leben beinhaltet jetzt nicht, möglichst viel hineinzustopfen, weil das kippt dann irgendwann, sondern es geht eben nicht um Quantität, sondern um Qualität. Und da ist man unter anderem bei diesem großen Thema Resonanzerfahrungen, das heißt in der Zeit aufgehen, weil sie gar nicht auf die Zeit achten. Das sind, ich sage immer so etwas lapidar, die Zeiten, die im Leben zählen, sind die, die wir nicht zählen. Wenn wir nicht auf die Uhr schauen, wenn wir die Zeit nicht messen, wenn wir nicht ständig nach Pünktlichkeit, Takt, Terminen gucken, sondern wenn wir in der Zeit aufgehen, in unserer Tätigkeit, das kann in einem Gespräch sein, das kann beim Programmieren, beim Lesen, beim Schreiben, beim Musizieren, beim Sporteln sein. Wir kennen alle diese Momente, wenn wir nicht auf die Zeit achten. Und das geht Richtung gelingendes Leben. Und da ist dann eben die Uhr eher hinderlich.
Ich habe auf deiner Website 100 Wortpaare gefunden, mit denen du beschreibst, was du mit deiner Arbeit bewirken willst. Und ganz viele beschreiben 1:1 Wirkungen, die wir uns von Veranstaltungen wünschen. Und ich habe mal einige Wortpaare rausgenommen und wollte dich fragen, ob du Lust hast, die mal spontan zu kommentieren, was diese Wortpaare für Veranstaltungen bedeuten. Und da war tatsächlich ganz oben auf der Liste Resonanz ermöglichen. Was könnte das für Veranstaltungen bedeuten?
Also das heißt für mich Resonanz wahrscheinlicher machen, indem ich Dinge weglasse, die Resonanz verhindern oder unwahrscheinlicher machen. Weil das Schöne an dieser Resonanz, was ja eine Antwortbeziehung ist, wenn man so will, mit seiner Umwelt, ist ja, dass sie unverfügbar ist. Also das heißt, ich kann sie eben nicht garantieren, ich kann sie nicht planen, ich kann sie nicht reproduzieren, weil sie eine gewisse Eigenart hat, so wie die Muße, die kommt halt und küsst einen oder nicht und man kann ihr den Teppich ausbreiten. und sie einladen. Aber ob sie kommt oder nicht, das bleibt quasi immer spannend.
Und was hat das mit dem Thema Zeit zu tun? Dein Hauptthema, Zeit, Resonanz, wie steht das in einem Verhältnis? Also du hast gerade die Muse beschrieben, aber es gibt ja auch die Muße, nämlich die man, glaube ich, auch braucht, damit überhaupt Resonanz entstehen kann. Also Hektik scheint Resonanzkiller zu sein, oder?
Ja, weil ich nicht mehr berührungsoffen bin. Also wenn ich total im Hektik, in dem Hamsterrad, in dem Hustle oder wie auch immer man das nennen will, bin, also die Stresskaskade ist ausgelöst, also der Cortisolgehalt im Speichel steigt, der Muskeltonus steigt und so weiter, all das. Also das fokussiert den Blick auf das, was ich mache und blendet andere Dinge aus. Das mag evolutionär seinen Sinn gehabt haben, aber um offen zu sein für Berührungen, ist das eher hinderlich, weil das in dem Moment der Stresskaskade auch gar nicht das ist, was uns quasi evolutionär weitergebracht hat, berührungsoffen zu sein, sondern eher schnell Entscheidungen zu treffen und fokussiert zu sein und quasi im Extremfall zu fliehen, zu kämpfen oder zu erstarren. Und all das ist eher hinderlich für Resonanz. Und das kann man ja bei einer Veranstaltung gestalten, dass es eben nicht vollgestopft ist mit lauter Reizen, sondern die Magie entsteht ja eher in Situationen, meiner Erfahrung nach, in denen wenig Reize von außen sind, in denen etwas entstehen kann, indem man auf das hört, was zwischen den Menschen im Entstehen ist. Da kommt man auch wieder zu Otto Scharmer von der Theory U, der ja hier auch schon zu Gast war.
Da kommen wir auch zum Thema Pause. Ich habe sowohl von einem Musikforscher gelernt, dass die Pause eigentlich das ganz Entscheidende ist in der Musik, weil ohne Pause, das hast du selber auch mal gesagt, wäre Musik einfach nur Lärm. Ein Leistungssportler würde nie auf die Pause verzichten, weil in der Pause beispielsweise die Muskeln wachsen und nicht in der Anspannung. Wie wichtig ist Pause und eine bestimmte Qualität von Pause, sowohl für die Resonanz als überhaupt für das Lernen, für Begegnung, für Kreativität?
Naja, die Pause ist ein essentieller Bestandteil, weil unser menschlicher Rhythmus nun mal aus Aktivität und Regeneration besteht, aus diesem Wechselspiel. Und das sind wie zwei Seiten einer Medaille oder wie das Yin und das Yang. Wir sind halt wach und dann schlafen wir. Dieses Muster erleben wir jeden Tag und überall. Die Pause verliert halt ihre Qualität, wenn sie mit sehr vielen Dingen gefüllt ist beispielsweise. Also das Wesen der Pause ist ja quasi eine nicht beschleunigte Zeitform. Und wenn wir jetzt die Pausen füllen, dann verlieren sie ihren grundeigenen Charakter, den der Regeneration, den der Reflexion, den der Kontemplation, den des Sich-Hingebens, eben Nicht-Konsumierens von Reizen beispielsweise. Und deshalb sind die schönsten Pausen nicht lila in meiner Welt und sie sind nicht kommerzialisiert, aber man merkt an vielen Ecken, wie Pausen eben kommerzialisiert sind. Und der Griff zum Smartphone ist auch nicht die beste Idee, sondern die Pause ist das Gegenteil von dem, was man vorher gemacht hat. Wenn man die ganze Zeit zugehört hat, dann geht man mal in Kontakt und tauscht sich dadurch aus. Wenn man die ganze Zeit in Kontakt war, dann ist man vielleicht eher für sich. Wenn man die ganze Zeit Sport gemacht hat, dann lässt man das Sportsein sein in diesem Moment.
Du bist ja selber auch viel auf Veranstaltungen. Was ist denn deine Wahrnehmung zur Qualität der Pausen? Sind es denn echte Pausen oder sind es vollgestopfte Pausen?
Meine Wahrnehmung ist schon, dass es gar nicht so viel braucht für Pausen. Ich lade meine Teilnehmenden, wenn es um das Thema Zeit geht, immer ganz bewusst ein. So, ihr wollt immer alle Tools zum Umgang mit Zeit. Jetzt können wir mal eins anwenden und das Tool, was wir jetzt anwenden, heißt Pause. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. So, also was heißt denn Pause? Und dann gebe ich quasi Impulse dazu, ähnlich wie ich sie hier gerade schon benannt habe und gesagt, so, und das probieren wir jetzt mal aus. Also macht eine Pause, die ihren Namen verdient hat. Und dazu gibt's hier einen Kaffee und was Kleines zu essen und Stehtische da und einen anderen Raum und so. All das ist okay. Also man kann auch über Raum wechseln, natürlich den Modus wechseln. Das macht schon Sinn. Und quasi kollektive, pankulturelle Pausenrituale wie gemeinsam essen und trinken. Das klingt erstmal banal, aber das ist auch häufig ein Teil der Pause. Und damit möchte ich die Leute sensibilisieren, dass sie auch in ihren Arbeitstagen, die häufig so back-to-back geplant sind, eben auf die Qualität von Pausen achten und was das bedeutet für im Strom der Zeit, weil die Pause ist auch eine Zeitform des Dazwischen, die das eine von dem anderen trennt. Und das ist nicht nur für die Psychohygiene wichtig, das ist auch für die Produktivität wichtig, weil wir wissen, wenn wir so Back-to-Back-Meetings haben und fallen quasi von einem virtuellen Meetingraum in den nächsten, nach dem dritten wissen wir nicht mehr, wo wir sind, wir wissen auch nicht mehr, worum es eigentlich geht, wir können gar nicht mehr richtig in Austausch und Kontakt gehen oder uns eine Meinung bilden. Und das wird auch, wenn man jetzt da rein ökonomisch drauf schaut, dann relativ teuer und sinnlos meistens.
Ich habe von einem Psychologen, der der Richtung der positiven Psychologie anhängt, gehört, wie wichtig das ist, tatsächlich Dinge zu beenden.
Dann wird unser Belohnungssystem aktiv und wir kennen alle dieses gute Gefühl, wenn wir was von der To-Do-Liste streichen oder einen Zettel, wo was drauf stand, zerreißen oder irgendwie etwas löschen, wo wir sagen, Haken dahinter. Das ist natürlich bei Wissensarbeiterinnen und Menschen, die in der Care-Arbeit tätig sind, häufig etwas schwieriger. Bei einem Zimmermann oder einer Zimmerfrau steht da ein Dachstuhl und dann feiert man ein Richtfest. Da ist also drin Vergemeinschaftung, da ist drin der Abschluss, da ist drin Wertschätzung, da ist drin Selbstwirksamkeit. Also all diese Elemente, die auch in der positiven Psychologie sehr wichtig sind und sich dafür Zeit zu nehmen. Also wir wissen alle, dass das wichtig ist, weil wir spüren das ja. Aber es geht darum, gestalte ich die Zeit so, dass das möglich wird? Gestalte ich als Führungskraft solche Zeiträume, wo auf das Getane geblickt wird, wo Wertschätzung ausgesprochen wird, wo man sich mal auch auf die Schulter klopfen kann? Weil ich sag mal, in der Zeit ist Geldwelt, in der wir ja nun mal leben, also das ist quasi die Grundzeitvorstellung des Kapitalismus, die uns ja sehr viel Wohlstand beschert hat, aber eben auch Nachteile hat, nämlich es ist nie genug. Ja, also es muss immer wachsen, damit es weitergeht. Und es gibt keinen Bundespräsidenten oder Bundespräsidentin, die am Ende des Jahres sagt, ja, wir haben viel erreicht, wieder 1,x% Wachstum. Jetzt machen wir mal ein Jahr Pause, weil es reicht. Reicht doch jetzt, wo wir sind. So, das gibt's nicht. Und alle schreien auf, wenn es nicht wächst. Und deshalb ist es so wichtig für sich, individuell da auch ein Maße fürs Genug zu entwickeln.
Genau. Diese Leistungsgesellschaft, die ist ja aus einem bestimmten Geist entstanden, aus einem kollektiven Geist. Und dieser kollektive Geist ist in jedem Einzelnen auch. Und der sagt, viel hilft viel. Also auf die Veranstaltung bezogen, und ich beobachte das immer noch bei sehr, sehr vielen, dass man unglaublich viel reinstopft und denkt, dass dann auch viel dabei rauskommt. Und was du jetzt sagst, ist, dass es weder wirtschaftlich noch vom Lerneffekt, noch psychologisch, noch für die mentale Gesundheit wirklich greift und stimmig ist.
Deshalb haben wir unser Buch Time is Honey genannt, um dem etwas entgegenzusetzen. Weil Time is Money, dieser Ausspruch von Benjamin Franklin, ist quasi das Schlagwort für den Gedanken, die Vorstellung, Zeit sei Geld. Wir können ja die Zeit nicht sinnlich erfassen. Niemand hat die Zeit jemals gesehen, also bilden wir kulturell Vorstellungen, von denen wir glauben, sie sei die Zeit. Und Zeit ist Geld oder Zeit ist Uhr beispielsweise, ist eine sehr hartnäckige Vorstellung. Wir merken zweimal im Jahr, dass wir nicht die Zeit umstellen, so wie wir das nennen, sondern nur die Uhr umstellen. Das ist ein großer Unterschied. Ja, und daran erkennen wir aber, wie sehr uns das in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und bei Time is Money, wie gesagt, das hat viele Vorteile, aber der Nachteil ist, die Zeit ist ja in gewisser Weise kosmologisch bestimmt. Also ein Jahr dauert ein Jahr, ob ich das jetzt will oder nicht, das kann ich quasi nicht erweitern. Da gibt es ein Genug. Beim Geld ist das nicht der Fall. Aus Geld kann ich immer noch mehr Geld machen. Geld kennt kein Genug. Und ich verrechne also eine limitierte Größe mit einer unlimitierten Größe und daraus entsteht dieser Wachstumssteigerungsimpuls und diese Logik. Und da kann man bei sich so prüfen, wie stark habe ich das denn internalisiert? Weil Maße für ein Genug zu finden ist persönlich wichtig, aber auch für Veranstaltungen wichtig. Also wie viele Vorträge brauchst du denn eigentlich und reicht das nicht dann auch? Und da ist mein Erleben auch, häufig ist zu viel Inhalt, zu viel Methodik, zu viel Input und die Wirkung würde steigen, wenn man das etwas reduzieren würde.
Das bringt mich zu einem nächsten Wortpaar auf deiner Website. Da steht Zeit genießen. Und das klingt mal ganz anders, als die Zeit vollzustopfen mit möglichst viel Produktion, Konsumtion oder was auch immer.
Ja, und da knüpfe ich immer gerne auch so an unserem Sprachgebrauch an. Wie reden wir eigentlich über die Zeit? Und häufig nicht allzu freundlich. Ja, wir müssen Zeit sparen, managen, in den Griff kriegen. Manchmal müssen wir sie sogar totschlagen. Und das ist ein sehr aggressives Verhältnis, was sich durch unsere Sprachmuster ausdrückt. Und das sagt ja auch Hartmut Rose. Also indem wir die Zeit verfügbar machen, und das ist quasi das Programm von Time is Money, ist Zeit verfügbar zu machen, sie beherrschbar, berechenbar und auch eben in Geld zu verrechnen, daraus entwickeln wir ein eher aggressives Verhältnis zur Zeit. Aber Zeit ist ja, wenn man so will, Leben. Das ist eigentlich die beste Definition, wenn man sie aus einer menschlichen Perspektive und nicht jetzt aus einer physikalischen oder so betrachtet. Also entwickeln wir ein aggressives Verhältnis zu unserem eigenen Leben und zur eigenen Zeit. Und da würde ich eher von abraten. Also eher ein freundliches Verhältnis zur Zeit. Und da kommt der Genuss rein. Also Zeit ist unsere treueste Freundin von der Geburt bis zum Tod, immer an unserer Seite. Und jeden Tag entsteht neue Zeit für uns, genauso wie sie vergeht. Aber sie entsteht eben auch. Sie ist das, was für die Fische das Wasser ist. Und das ist ein anderes Verständnis und Verhältnis der Zeit gegenüber, was vielleicht etwas freundlicher ist und eher den Genuss einlädt.
Weil du Hartmut Rosa nochmal zitiert hast, er hat ja auch in seinem Buch über die Beschleunigung sehr gut gezeigt, wir haben unglaubliche Zeitspartechnologien entwickelt und noch nie war das Gefühl von Zeitknappheit und sogar Zeitnot so groß wie heute. Wie kommt dieses Paradox zustande?
Wir können ja mal das Beispiel ganz platt machen, so wir haben eine Stunde und in der mache ich jetzt gewisse Tätigkeiten und jetzt beschleunige ich, indem ich von Briefkommunikation auf E-Mail umsteige, wie das vor einigen Jahrzehnten der Fall war. Dann hätte ich theoretisch das, was wir gerne gesparte Zeit nennen und nach der Time is Honey Logik könnte man sagen, wunderbar, da ist der Zeitwohlstand, ich lasse die frei, lass die Säbel baumeln, weil ich bin auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Machen wir manchmal individuell und können wir auch tun, bestätigt uns auch das Statistische Bundesamt, dass wir mehr Freizeit haben als jede Generation vor uns. Aber der Mainstream geht in wunderbar freie Zeit, also wird sie gefüllt, weil Zeit ist wertvoll und Time is Money. Also tun wir in der gleichen Zeit mehr Handlungsepisoden pro Zeiteinheit. Das heißt, wir bestellen uns zum Beispiel mit einem Klick jetzt 10 Bücher bei Amazon, aber wir können sie nicht mehr lesen. Ja, weil keine Zeit. Also die Zeit wird wertvoller und die empfundene Zeitnot wird größer dabei. Deshalb brauchen wir bessere Zeitsparmaßnahmen. Und dann schließt sich quasi dieser Zirkel, der Akzelerationsbeschleunigungszirkel.
Du hast gesagt, Zeit ist eigentlich Leben. Und ich habe manchmal den Eindruck, wenn Menschen tatsächlich in diese Ruhe gehen und in die Stille, in das Schweigen, dass sie dann das Gefühl haben, dass das nicht besonders lebensnah ist, sondern dass sie sich eigentlich ihrer Vergänglichkeit bewusst werden. Also dass da so wie so eine Panik entsteht, dass wenn ich nichts tue, wenn ich nicht produziere, wenn ich nicht kommuniziere, wenn ich nicht konsumiere, dann berühre ich den Tod. Ist das zu weit hergeholt?
Das ist ein Aspekt, der dann auftauchen kann. Ich sag mal, das, wovor, glaube ich, einige sich fürchten, ist, wem begegne ich da eigentlich, wenn ich auf mich selbst zurückgeworfen bin, weil ich nicht damit beschäftigt bin, äußere Reize abzuarbeiten. Dann bin ich ja erstmal mit mir selbst konfrontiert. Und das Selbst ist nun etwas, das hängt jetzt sehr stark davon ab, wem ich da eben begegne und was ich da so in meinem Päckchen und in meinem Rucksack dabei habe. Deshalb lässt sich das pauschal schwer beantworten. Deshalb finde ich ja Stille und quasi die Reduktion von äußeren Reizen so spannend. Aber das ist jetzt mein Ansatz, weil ich eben, ich sag mal, eine meiner Annahmen ist, dass ich mich gerne mit mir selbst beschäftige, auch mit meinen Schattenseiten. Und dass ich das schon irgendwie hinkriegen werde und an mir selber lernen kann. Und ich habe die spannendsten Erfahrungen und die spannendsten Lernzeiten gehabt, einmal indem ich für mich selber mit mir war, alleine in der Stille und eigentlich noch stärker in klassischen, gruppendynamischen, niederstrukturierten Settings.
Niederstrukturiert?
Das ist leider etwas aus der Mode gekommen, wäre aber in Zeiten von New Work, agilem Arbeiten und so weiter aktueller denn je. kommt aus der Gruppendynamik und nennt sich dort Sensitivity Trainings oder die bekannte T-Gruppe. Und es ist eine Gruppe, die sich selbst zum Thema hat. Und es ist sehr experimentell. Da sitzen dann 15 Leute im Raum. Es ist der Anfang eines Seminars über Gruppendynamik. Und die Leiterinnen sind vor Ort und sagen nur, wir fangen jetzt an, ihr habt 3 Stunden Zeit, euren Anfang zu gestalten. Keine weitere Intervention. Und wenn ich was über Gruppen lernen will und Anfangssituationen in Gruppen, die ich gestalte, und das ist ja durchaus relevant für Veranstaltungen, gibt es nichts Lehrreicheres. Das kann ich nur jeder Führungskraft raten und auch jedem Menschen, der in Teams arbeiten, sich mal sowas auszusetzen und zu schauen, was macht es eigentlich mit mir, wenn ich in so einer niederstrukturierten Gruppe sitze und auf einmal alle auf mich gucken und sagen so, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Also im Endeffekt hat man die komplette Theorie sozialer Systeme in so einem Setting sehr praxisnah erlebbar gemacht.
Es ist witzig, dass ein Statement von dir nach dem anderen so zu deiner Liste passt. Hier steht bei mir an 3. Stelle Selbstwirksamkeit steigern, weil in dem Moment, wo die Menschen da auf sich zurückgeworfen werden, haben sie aber auch eine Chance, selbstwirksam zu werden. Und auch das ist bei vielen konventionellen Veranstaltungen recht unterentwickelt, dass man sich überhaupt einbringen und beteiligen kann. Also wie kann man die Selbstwirksamkeit noch steigern, ohne dass man jetzt einen gruppendynamischen Selbsterfahrungsprozess macht in Veranstaltungen?
Ja, da brauchst gar nicht so viel. Ich halte ja selber viele Vorträge, jetzt kürzlich erst für die Führungskräfte der Stadt München. Und das waren irgendwie 500 Leute. Und mir war wichtig, dass ich da nicht nur einen Input gebe und die sind quasi in der konsumierenden Haltung, sondern ich habe einen Input zum Thema Zeit gegeben. Dann habe ich die mit 4, 5 Reflexionsfragen angeleitet, die Brücke zu ihrer eigenen Situation zu schlagen, um dann zum Beispiel ein Thema im Umgang mit Zeit zu identifizieren, wo sie sagen, oh, da ist so ein bisschen Ladung drauf, das würde ich gerne mal angucken, da will ich was ausprobieren, da komme ich irgendwie nicht weiter. So, aber definieren sie selber, also nicht ich sage denen, was das Thema ist, sondern die selbst. Das wäre der erste Schritt, um selbstwirksam etwas für sich zu bestimmen, wo man sagt, das brennt mir unter den Nägeln, also da ist auch ein bisschen emotionale Wucht dahinter. Und dann habe ich die in eine kurze Reflecting Team Session geschickt, wo die zu dritt zusammen sind im Stehen und dann nach einem relativ vertakteten Ablauf kurzes Thema schildern, die anderen sprudeln dazu und am Ende wird ausgewählt, was war da jetzt Brauchbares dabei, dauert pro Person 10 bis 15 Minuten, man kann es auch ein bisschen länger machen, je nach, kann man ein bisschen skalieren. Dann haben die einen Vortrag gehört, ihre Situation reflektiert und im besten Fall selbstwirksam mit Unterstützung von Kolleginnen in einem sozialen Feld Maßnahmen erarbeitet, wo sie sagen, oh, da habe ich jetzt ein Päckchen, das probiere ich aus, da gucke ich mal hin, das spreche ich mal an, das interessiert mich, da habe ich einen kleinen Prototyp. Das wäre eine Maßnahme relativ unaufwendig, um diese Brücke zur Lebensrealität der Zuhörenden zu schaffen.
Wenn ich dich höre, ich arbeite mit ähnlichen Settings, dann ist das ja eben auch eine Form, wie wir wirklich lernen. Also nicht einfach nur Jonas Geißler hören, vielleicht eine Stunde lang. Ich vermute mal, dass du gut vortragen kannst. Man ist irgendwie so, ja, ganz, ganz inspiriert. Sondern dieses Verankern, dass es weitergeht, dass es in mir weiterarbeitet, das greifst du auf, indem du so eine Kaskade von Wissensverarbeitung dann anregst. Ist das so?
Das ist so, weil ich vor allem daran glaube, und das ist nicht nur mein Glaube, das ist ja auch erwiesen, dass Lernen ein sehr selbstgesteuerter, zutiefst selbstgesteuerter Prozess ist. Das merkt man daran, dass wir alle sowas Komplexes wie eine Muttersprache im zarten Alter von 3 Jahren ziemlich selbstgesteuert gelernt haben. Ohne Grammatikbuch, ohne Lehrer oder Lehrerin, die uns ständig was eintrichtet. Natürlich mit Role Models und Menschen, also das lerne ich nicht im luftleeren Raum, das lerne ich nicht für mich alleine, sondern in der Interaktion. Aber es ist, wenn man so will, ein selbstgesteuerter Prozess. Wir haben mit der Schule und der Art der Wissensvermittlung in der Universität ein Lernmodell, das hat etwas zu viel Prominenz, wo wir sagen, da ist ein Meister oder eine Meisterin vorne, die vermittelt uns das Wissen, indem sie es ausspricht und wir es aufnehmen. Das ist ja nur eine Möglichkeit des Lernens. Und das mag für manche Inhalte gut und hilfreich sein. Also für mich ist die Hauptformel, um gute Lernsettings zu machen oder eine gute Lernzeit zu kreieren, die Kongruenz von Form und Inhalt. Also, was soll dort vermittelt werden und passt die Art der Vermittlung zum Inhalt der Vermittlung? Es wäre zum Beispiel total schwachsinnig, einen Vortrag über Gleichberechtigung zu halten, weil da passt dann Form und Inhalt nicht zusammen, sondern das würde vielmehr einladen, ein Setting, was auch wirklich gleichberechtigt im Raum ist, wo nicht alle einem zuhören oder einer zuhören, sondern wo vielleicht gleichberechtigt die Erfahrungen zum Thema Gleichberechtigung geteilt werden können. So würde ich da vorgehen.
Es gibt so ein paar Wortpaare auf deiner Website, die sich mit dem Bezug zur Zeit mir sofort erschließen, wie zum Beispiel Rhythmus, Leben. Das hatten wir auch schon hier im Gespräch. Und andere, wo ich gedacht habe, ja, total, zum Beispiel Wertschätzung geben. Aber was hat Wertschätzung geben mit der Zeit zu tun?
Da gibt es eine ganz schöne Studie, die gemacht wurde, die Potsdamer Lehrerstudie. Da wurden Lehrer und Lehrerinnen über einen längeren Zeitraum begleitet und es wurde geguckt, was hält sie in ihrem Job gesund. Also nicht, was macht sie krank, sondern was hält sie gesund, dieser Ansatz der Salutogenese. Und da kam raus, zum Beispiel, also nimmt sich die Führungskraft der Lehrerinnen, also die Schulleitung, Zeit, um Wertschätzung auszusprechen. Dass Wertschätzung wichtig ist, wissen wir alle. Aber es kommt auf die Verzeitlichung an. Die Verzeitlichung lässt quasi aus einer Absicht Wirklichkeit werden, weil da nimmt sich jemand Zeit, um echte Wertschätzung auszusprechen oder eben nicht. Das macht den großen Unterschied und das hat ganz viel mit Zeit zu tun. Das kommt zwar erstmal banal daher, man muss sich dafür Zeit nehmen, es muss irgendwie in der Zeit wirksam werden, sonst bleibt es irgendwie nur in den Köpfen verankert. Und das ist aber aus meiner Erfahrung, vor allem bei Führungskräfteentwicklung, eines der Haupthinderungsgründe. Ja, wir wüssten, was man als gutes Führungskraft alles tun und lassen und so weiter sollte, aber keine Zeit.
Sich Zeit zu nehmen ist dementsprechend ein Ausdruck von, das ist mir wichtig.
Ja, weil wir tun ja immer mehr Dinge nicht, als wir tun. Also der Haufen an unerledigten Dingen ist immer größer als der, den wir erledigen können. Und deshalb ist Fokus so wichtig und Fokus heißt eben immer Nein zu 100 Dingen zu sagen. Und dieser Auswahlprozess kann man auch als Priorisierungsprozess bezeichnen. Und eine Führungskraft, die sich Zeit für Wertschätzung nimmt, wobei da braucht es häufig gar nicht so viel. Manchmal ist es nur eine Geste, manchmal ist es ein Satz, der von Herzen kommt. Das soll nicht in Lobhudelei ausarten, dann wissen alle, ah, der Chef war im Wertschätzen 2.0 Seminar, das legt sich wieder. Auf einmal verteilt er gießkannenartig irgendwie Wertschätzung und davor hat er das nie gemacht. Das merkt man, den Braten riechen die Leute sofort. Sondern es geht um echte Wertschätzung, da hat mich was berührt, da spüre ich eine Dankbarkeit und das spreche ich aus.
Was ist mir wichtig, frage ich dann eben auch Veranstaltende, wenn die zu mir kommen als Eventdesigner oder Moderator. Was wollt ihr mit diesem Event erreichen? Was ist der Purpose? Was ist die Wirkung? Und eine Diagnose, warum das oft so verplätschert ist, dass sie oft so gar nicht genau wissen, was sie erreichen wollen und deswegen von den 100 Dingen, die man machen könnte, auch nicht diese 3 Dinge auswählen können, die dann wirklich auf diesen Purpose, auf die Sinngebung einzahlen. Das ist eine Erfahrung, die ich immer wieder mache.
Ich benenne mich ja selbst manchmal als Zeitraumgestalter und du hast eine ähnliche Berufsbezeichnung, wenn man da mal hinguckt. Das heißt, wir gestalten Zeiträume, in denen Menschen meistens Dinge erfahren, die sie sonst nicht so erfahren. Also es sind irgendwie so ein bisschen außergewöhnliche Zeiträume, Zeiträume, die einen Unterschied machen sollen zu dem, was sonst so los ist. Und das heißt, Dinge in die Beobachtung bringen, wo sonst nicht hingeguckt wird und über Dinge sprechen, über die sonst nicht gesprochen wird. Also systemisch würde man sagen, unwahrscheinliche Kommunikation wahrscheinlicher machen. Klingt immer etwas sperrig. Und das könnte natürlich ein weiterer Hinweis für deine Kunden und Kundinnen sein, so welche Kommunikation wollt ihr denn wahrscheinlicher machen? Was würde denn einen echten Unterschied machen? Und darüber auf ein Neudeutsch Purpose, also was ist denn eigentlich der Zweck dieses Zeitraums, der da entstehen soll. Und dann würde ich eher gucken, was sollten wir lassen, damit dieser Zweck seine Wirkung entfaltet oder besser seine Wirkung entfalten kann. Und dann auf diese Lassensseite zu schauen. Im Anbetracht der Endlichkeit der Lebenszeit, was müsste auf dieser Veranstaltung passieren und was sollten wir sein lassen, damit es in diesem Kontext einen Unterschied macht. Dann hat man den Rahmen etwas größer gestaltet und sagt, dass die Leute sagen, wow, das war eine gute Zeit. Also da steckt ja eigentlich immer dahinter, das war eine gute, in Klammern, Lebenszeit, die ich hier verbracht habe. Und da kann man manchmal diesen Rahmen quasi auch ans Ende der Lebenszeit spannen. Und das ist natürlich ein bisschen radikal und manchmal auch ein bisschen provokativ. Aber manchmal hilft es, um auf das zu kommen, was du gerade gefragt hast. Also was ist denn eigentlich der Sinn des Ganzen?
Ich habe noch ein irritierendes Wortpaar gefunden bei dir, Muster brechen. Welche Muster willst du brechen?
Das will ich ehrlich gesagt gar nicht so entscheiden, sondern das sollen die Leute eher selber entscheiden. Erstmal heißt es für mich eine Bewusstheit für die eigenen Muster. Wir sind einfach Menschen, die quasi in Praktiken denken und handeln. Also Praktiken heißt, sind Dinge, die sich wiederholen. Jeden Morgen klappen wir den Rechner auf, rufen unsere Mails ab und sunken in dem kleinen Gedöns. Jetzt mal beispielsweise so eine Wissensarbeiterin zu charakterisieren oder ein Muster, was mir häufig begegnet. Und da wäre ein erster Schritt mal zu sagen, muss das eigentlich so sein oder wie könnte es anders sein? Und auf die eigenen Muster gucken, sie auch wertschätzen, weil die entlasten uns eben alles immer neu zu entscheiden. Das ist ja auch hilfreich, dass ich Praktiken entwickle, wie ich so durch den Tag gehe. Sonst müsste ich mir jeden Morgen im Badezimmer entscheiden, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Wenn wir aber Veränderungen wollen, Entwicklung wollen, Erweiterung wollen, dann stehen uns manchmal diese Praktiken oder Muster im Weg. Und dann ist für mich ein Ansatz der selbstwirksamen Entwicklung eben Verhaltensalternativen zu entwickeln. Und der erste Schritt ist, och, wie wäre es denn, wenn ich mir heute Morgen mal wenn ich Rechtshänder bin, mit der linken Hand die Zähne putze und probiere mal aus, wie das so ist. Und so eine kleine Komponente in dem Muster zu verändern und schauen, was es bewirkt. Und das im Umgang mit Zeit. Also wie verbringe ich meine Tage? Wie plane ich meine Meetings? Wer spricht eigentlich in den Meetings, sind immer ein schönes Beispiel für so Praktiken. Weil die etablieren sich relativ schnell in Unternehmen, sind sehr teuer. Und die Frage ist, wie wirksam sind sie eigentlich? Wenn man den Studien glaubt, sind die meisten Meetings relativ unwirksam und einfach nur teuer. Also was können wir an diesen Praktiken verändern? Wohl wissend, dass wir uns natürlich irgendwie abstimmen und synchronisieren müssen. Aber wie könnte es denn anders sein? Und dann frage ich mal die Leute. Die wissen nämlich meistens ganz gut, was es bräuchte. Ja, das muss ich gar nicht immer selber entscheiden. Und so fange ich an, Praktiken zu verändern. Und ich berufe mich da ein bisschen auf die Praxistheorie. Und eigentlich hat man immer drei Ebenen. Das ist ja vielleicht auch für die Hörerinnen so ein ganz interessantes Werkzeug. Die Ebenen sind quasi Mindset, Skillset, Toolset. Auf allen drei Ebenen kann ich was anbieten, um Muster und Praktiken zu verändern. Mindset ist quasi die Haltung und die Annahmen, mit denen ich arbeite. Wer sagt denn, dass ich morgens als erstes meine E-Mails abrufen muss? Oder habe ich mich einfach nur daran gewöhnt? Würde es nicht reichen, das zum ersten Mal um 11 Uhr zu machen und davor irgendeine Aufgabe, von der ich sage, da habe ich quasi meinen Dachstuhl gebaut und habe ein kleines Wirksamkeitserlebnis, statt irgendwie klein, klein, schnell, schnell irgendwelche Infos hin und her zu schieben. Das wäre Mindset. Skillset ist, kann ich das wirklich? Also kann ich einen Dachstuhl bauen als Metapher jetzt? Also bin ich dazu befähigt oder brauche ich dazu irgendwie Wissen oder die Anwendung von Werkzeugen, wo wir beim Toolset wären, das auch zur Verfügung zu stellen. Das sind häufig entlastende Strukturen in Unternehmen, die sagen, ja, wir haben einfach eine Fokuszeit von bis, ähnlich wie SAP das jetzt vor einiger Zeit gemacht hat, der Focus Friday, freitags keine Meetings. Das sind entlastende Strukturen, das ist ein Toolset, was es den Leuten erleichtert, zum Beispiel fokussiert zu arbeiten an einem Freitag.
Ja, vermutlich ist der erste Schritt Muster reflektieren, weil wenn ich wirklich die Bereitschaft habe, sie zu reflektieren, dann kann ich ja entscheiden, welches Muster dient mir noch oder welches ist schädlich geworden. Und dann kommt ja automatisch eigentlich zumindest mal die Idee, man könnte es verändern.
Genau, aber da sind wir ja beim Thema, wenn man so will, Selbstführung oder auch Selbstmanagement genannt. Besteht für mich auch aus drei Dingen. Wenn ich merke, ich bin total im Stress, im Hustle, ich merke das, das ist die Selbstwahrnehmung. Dann habe ich Regulationstechniken. Ich verlasse den Raum, ich atme 5-mal kurz durch, ich mache eine Nichtraucherpause, ich gehe kurz zur Toilette, was auch immer. Also banale Dinge, aber ich tue sie oder ich verzeitliche sie. Und das dritte ist, Selbstführung ist dann intentional. Also im Vorfeld zu sagen, ist mein Ziel, gelassen durch den Tag zu gehen. So, das sind so drei Dinge, mit denen arbeite ich in meinen Seminaren.
Ich habe gerade den Impuls, dich zu fragen, was sind denn so deine Tools für einen Tag, der ein Tag des gelingenden Lebens ist? Was wendest du an von dem, was du so weißt und erforscht hast?
Also erstmal habe ich die Haltung, dass das Erkenntnisniveau über dem Umsetzungsniveau liegt und dass das okay ist.
Sehr fein ausgedrückt. Ich weiß es, aber ich tue es nicht.
Ja, ganz so meine ich es nicht, aber ich will vermeiden, dass ich quasi immer wüsste, was richtig wäre und ich schaffe es nicht und dadurch ständig Scheitererfahrungen erzeuge.
Ja, der innere Kritiker, der dann die ganze Zeit sagt, naja, du wüsstest es ja eigentlich, aber na, schon wieder nicht und so.
Genau, wie an den Neujahrsvorsätzen, ne? Gesünder ernähren, mehr Sport machen und so weiter, gibt es gerade diese DAK-Studie. Übrigens, weniger Stress ist Nummer 1, mehr Zeit für Freunde und Familie Nummer 2 und ich glaube Nummer 5 ist dann mehr Zeit für mich. Also es sind lauter Zeitvorhaben, die Leute an Neujahr machen. Aber zurück zu dem, was ich auch mache. Also das zu akzeptieren und zu sagen, ja, meine Erkenntnis ist immer höher und es ist aber leichter, etwas zu erkennen, zu benennen, als es dann zu tun. Und das ist okay. Also ich versuche abends nicht als schuldiges Subjekt ins Bett zu steigen. Das heißt, gerade im Umgang mit Zeit hätte man natürlich immer noch mehr und noch besser und noch anders was machen können. Und man ist nie fertig und so weiter. Und das lädt ein, als schuldiges Subjekt ins Bett zu steigen. Das versuche ich zu vermeiden. Gelingt mir das immer? Nein. Aber gelingt mir das in ungefähr 80%? Das ist immer mein Daumenwert. In 80% der Fällen kriege ich das ganz gut hin, was ich mir vornehme. Auf die 100% zu zielen, halte ich eher für schwierig, weil es einfach viele Faktoren gibt, die ich gar nicht beeinflussen kann. Ja, hat mein Kind irgendwie heute Morgen Brechdurchfall, dann fällt das ganze Kartenhaus in sich zusammen. Kann ich nicht beeinflussen, also brauche ich mich auch nicht drüber grämen. Frei nach Karl Valentin, ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Versuche ich, gelingt es mir immer? Natürlich nicht, aber ich versuche es. Das ist das eine. Dann so ganz praktisch versuche ich mit Praktiken und Ritualen in den Tag zu starten. Das ist jetzt nicht die Morgenroutine um 5.30 Uhr aufstehen, Sport machen und Leistung, sondern eher mir eine Viertelstunde für mich zu nehmen, meinen Kaffee zu zelebrieren, sowohl die Zubereitung als auch das Trinken und dann eine 15-minütige Mini-Yoga-Dehn-Session und gedehnt in den Tag zu gehen, weil mir das total gut tut. Und das ist ein Übergangsritual, was mir selber sehr gut tut. Dann kann ich noch mitgeben, mache einen Plan, richte dich aus, orientiere dich, was ist dir heute wichtig, worauf willst du dich fokussieren, wozu sagst du Nein und so weiter. Und dann bleib aber nicht dran kleben, weil der Plan, es ist sehr unwahrscheinlich, dass es genauso kommt, wie du geplant hast. Also ziele nicht auf die perfekte Umsetzung des Plans und gräme dich, falls es nicht 100% so ist, weil das ist unwahrscheinlich. Ich werde ja sehr oft als Speaker eingeladen oder Speaker plus Panel plus Workshop, irgendwelche solche Formate. Und man spürt relativ schnell, ob das da so eine gewisse Lässigkeit gibt in der Planung der Veranstaltung oder ob das alles minutengenau mit Timetable, teilweise sekundengenau durchgeplant ist. Und ich muss sagen, mich persönlich berühren die, ja klar haben wir einen Plan, wir treffen uns jetzt hier nicht spontan, ne? Und es gibt eine Intention und all das. Aber schauen wir mal, was draus wird, weil die Leute gestalten das ja mit und dann entsteht was. Also die besten Veranstaltungen sind die ja, in denen was emergiert, was vorher nicht da war. Also etwas entsteht, was mehr als die Summe der Einzelteile ist und was ich gar nicht planen kann. Weil das quasi aus einer Resonanz entsteht, in die die Menschen eintreten und eingeladen werden. Und am Ende hat man das, wo man sagt, wow, wo kommt denn das jetzt her?
Der Begriff Emergenz kommt ja aus der Chaosforschung und aus der Komplexitätsforschung. Und einen schönen Begriff finde ich eigentlich Chaotik, also dieses chaotische Prinzip zwischen Chaos und Ordnung, einfach in einer guten Balance zu sein. Wenn man zu stark in die Ordnung geht, du sagst Minuten genau geplant, dann erstarrt alles. Wenn man aber alles lässt, also die totale Lässigkeit, dann versackt es eben auch im Unverbindlichen und im Chaos. Deswegen, glaube ich, sind wir da auch auf einer Linie, was diese Mischung zwischen Planen und dieser Lässigkeit angeht, die dann wirklich einen Spielraum ermöglicht für das Leben.
Ja, und auch da ist mir Hartmut Rosa im Ohr, der diesen Begriff der Mediopassivität einführt. Das ist der Zustand zwischen völlig aktiv alles geplant und völlig passiv. Mir doch egal, was hier passiert. Sondern es ist genau ein Dazwischen. Ich nenne das dann immer in meinen Seminaren gerne die engagierte Wurstigkeit, ja, oder die gelöste Fokussiertheit. Fokussier dich auf was, aber bleib nicht dran kleben. Löse dich dann wieder davon. Oder die absichtsvolle Absichtslosigkeit. Also das ist so eine fast paradoxe Mischung. Und Mischung ist ein gutes Stichwort, weil für Veranstaltungen und die Zeit, die die Leute dort verbringen, ist für mich die Metapher eines Mischpults ganz gut, was ja bei Veranstaltungen eingesetzt wird. Da ist irgendwie ein Konzert und da sind tolle Musikerinnen auf der Bühne mit tollen Instrumenten, die haben super Fähigkeiten und können toll Musik machen. Aber wenn der Toningenieur oder die Toningenieurin das nicht gut abmischt und die Schieberegler auf dem Mischpult alle so einstellt, dass es quasi zur Musik und zum Raumklang passt, dann kommt es gar nicht zur Entfaltung. Und diese Schieberegler sind eben in den seltensten Fällen alle ganz nach oben oder ganz nach unten geschoben, sondern die sind irgendwo dazwischen. Und eins ist quasi zwischen Chaos und Ordnung, das andere könnte man zwischen Rhythmus und Takt verorten. Natürlich ist ein Takt wichtig.
Was ist der Unterschied zwischen Rhythmus und Takt?
Also das sind die zwei grundlegenden Zeitmuster, nach denen wir Dinge organisieren. Und Rhythmus ist das Zeitmuster des Lebendigen. Rhythmus ist immer Wiederholung mit Abweichung. Jedes Jahr wird es Frühling, Sommer, Herbst und Winter, jedes Jahr anders. So, dein Herz schlägt die ganze Zeit, meins auch, aber immer ein bisschen anders, je nachdem, ob wir hier sitzen oder durch die Wohnung rennen oder Fahrrad fahren. Der Atem fließt die ganze Zeit. Wir werden alle von Kindern zu Erwachsenen, jeder ein bisschen anders. Das ist Rhythmus, das ist lebendig. Ökosysteme sind quasi Symphonien von synchronisierten Rhythmen. Und der Takt ist das Zeitmuster der Maschine, der Uhr, wenn man so will. Wiederholung ohne Abweichung. Jede Minute 60 Sekunden. Und der Takt ist, also im Endeffekt geht es darum, Rhythmus und Takt in einen guten Einklang zu bringen. Die beste Methode dafür, die ich sehr gerne einwende, ist kollegiale Beratung. Ich nutze eine mit 4 Phasen, die sind sehr streng vertaktet. Und innerhalb dieser Phasen gibt es nur wenig Vorgaben, sodass viel passieren kann. Schilder dein Problem, die anderen hören zu und machen sich Notizen. Dann stellt Rückfragen, 5 Minuten. Dann diese berühmte Brainstorming-Sprudelphase. Die andere Person ist im Listeners-Mode. In der 4. Phase Rückmeldung, was sich ergeben hat und quasi Konkretisierung der Maßnahmen. Teilweise dauert das 20 Minuten oder eine halbe Stunde. Man kann es auch etwas länger machen, aber die Rückmeldungen sind, wow, so habe ich ein Meeting, ein Zeitraum, eine Veranstaltung noch nie gehabt in ihrer Wirkung, was Lösungsorientierung angeht. Das ist ein schönes Beispiel für Rhythmus und Takt. Kann man in jedem Meeting üben. Also das ist überall inhärent, das ist überall drin, dieses Thema.
Ja, und auf der Metaebene ist überall inhärent eben genau, dass es um so einen Tanz zwischen vermeintlichen Polaritäten geht. Zwischen Struktur und Freilassung, zwischen Rhythmus und Takt, zwischen Chaos und Ordnung. In Wirklichkeit ist es ja ein Tanz zwischen diesen beiden. Oder du hast Yin und Yang angesprochen in der asiatischen Philosophie. Es geht ja nicht darum, dass Yin besser ist als Yang oder umgekehrt. Ich wollte dich zum Ende des Gesprächs noch mal nach einem letzten Wortpaar fragen. Und damit knüpfe ich an den Anfang des Gesprächs an, weil du gesagt hast, du hast positiv reagiert auf meine Anfrage, weil du zwischen den Zeilen etwas gelesen hast, was dich gezogen hat. Das Wortpaar lautet Zwischentöne hören. Was kann uns dienen, um dieses Hören von Zwischentönen zu kultivieren?
Also die Zwischentöne, wie es schon sagt, finden ja dazwischen statt. Und das ist eh ein sehr bedeutender Zeitraum, das Dazwischen. Im Dazwischen entsteht Beziehung, dazwischen entsteht Vertrauen, im Dazwischen entsteht Liebe, im Dazwischen entstehen all die Dinge, die für das Leben und aber auch für das Business nicht ganz unwesentlich sind. Statt Predict and Control, so nennt Otto Scharmer das, Sense and Respond. Also hören und darauf reagieren. Und das wäre diese Zwischentöne auch hören, wie etwas gesagt wurde, was da noch mitschwingt an Themen, die da vielleicht noch dahinter stecken. Da kann ich hören, was findet auf der Hauptbühne und auf der Hinterbühne statt. Und das ist eben etwas, auf das ich mich einlassen sollte, wenn ich da hinhören will. Und in dem Einlassen steckt das Wort lassen. Also ganz viel sollte ich dann lassen, damit ich mich auf diese Zwischentöne, die ich da höre, einlassen kann. Und das ist relevant, zum Beispiel, wenn es darum geht, beim Thema Gesundheit oder auch Resilienz in Teams und Organisationen als Führungskraft dorthin zu hören und Zwischentöne zu hören, wenn es da zum Beispiel jemandem nicht so gut geht, weil es gibt einfach viele Leute, die nicht sagen, hey Chef, ich habe da ein Problem, psychische Erkrankung, gibt es irgendwie in meiner Family, mir geht's nicht gut, Alarm. Ja, das ist jetzt etwas plakativ dargestellt, aber so findet es halt meistens nicht statt, sondern es sind die leisen Töne und die Zwischentöne, die häufig auf sowas einen Hinweis geben, aber auch einen Hinweis auf Neudeutsch Business Opportunities. Also wirklich dahin hören und zwischen den Zeilen lesen. Und dafür brauche ich eine ganz andere Zeit wie ständig rennen.
Was braucht es? Muße?
Es braucht wieder die Möglichkeit, berührt zu werden und zu hören. Und quasi meine Kanäle nicht verstopft zu haben mit tausend anderen verschiedenen Dingen. Sondern dafür brauche ich eine gewisse Kapazität und auch eine gewisse Zeit. Es braucht gar nicht so viel quantitativ, sondern eher, auf Bayerisch würde man sagen, eine Gespürigkeit.
Lieber Jonas, ich habe dir in der Anmoderation das Label Zeitforscher gegeben. Ich habe jetzt festgestellt in unserem Gespräch, eigentlich bist du ein Lebensforscher. Und weil du mich gefragt hast, wie meine Berufsbezeichnung ist, die einzige Plattform, auf der ich bin, LinkedIn, da habe ich geschrieben, ich bin Lebendigkeitsforscher. Um zusammenzufassen, was mir wichtig ist, nämlich das Nähren von Lebendigkeit. Also insofern versuche ich hier gerade zum Schluss des Gesprächs nochmal das Gemeinsame zwischen uns, die gemeinsame Intention, das gemeinsame Herzensanliegen rauszukitzeln. Und ich höre bei uns beiden raus, es ist die Lebendigkeit.
Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort.
Herzlichen Dank für deine Zeit, lieber Jonas.
Ganz gerne.
Dies war eine Podcast-Folge aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Eine Produktion von Convention Partner Vorarlberg, inspiriert von MySlab Bodensee.